Und wenn ich von Paris aus angerufen hätte, hättest du mir sagen können, sie verhält sich teilnahmlos. Dann, wenn ich von London aus angerufen hätte, hättest du mir sagen können, sie ist krank. Und dann, dass sie beim Tierarzt ist. Anschließend, wenn ich zu Hause bin, hättest du mir sagen können, dass sie jetzt tot ist. Der Mann, der mit solcher Diplomatie seine Schwierigkeiten hatte, sagte, gut, das nächste Mal mache ich es besser. Übrigens fragte sie, wie geht's meiner Mutter? Eine Weile war Stille, dann hörte sie, wer sagte, die ist auf dem Dach. Ich habe das nur gesagt, dass sie sich an meine Stimme gewöhnen. Denn man hat mir immer gesagt, du hast eine Stimme wie Willy Brandt, der viel Whisky getrunken hat. Aber es gibt eine Stelle in der Heiligen Schrift, wo die Wirkungsweise des Wortes Gottes so zusammengefasst wird wie nirgends anders. Und das ist in Hebräer Kapitel 4, ich lese sie. Kapitel 4 im Hebräerbrief von Vers 12 an. Denn lebendig, voller Leben ist das Wort Gottes, wirkungskräftig, energisch, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet und ist ein Richter über Regungen, Gesinnungen und Gedanken des Herzens. Und es gibt nichts Geschaffenes, das sich vor Gott verbergen könnte. Nein, alles liegt entblößt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abzulegen haben. Und wenn wir dann 2. Timotheus Kapitel 3 noch hinzunehmen, am Schluss, Vers 16, da heißt es, jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch förderlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Besserung und zur Erziehung. Dann haben wir hier auf diesen zwei Stellen zusammengefasst, 10 Wirkungsweisen und Eigenschaften des Wortes Gottes. Und warum tut das der Hebräerbriefschreiber? Warum fasst er das so zusammen? Er hat einen Grund. Die Leser des Hebräerbriefs sind Leute, die nach Kapitel 10, 33 und folgende ungeheure Opfer gebracht haben um des Glaubens willen. Und nun wurden sie beschimpft. Nun würden sie ausgelacht. Sie haben sogar den Raub ihres Besitzes, und das müssen wir Deutsche mal hören, den Raub ihrer Güter, ihres Besitzes, ihres Wohlstandshauses, etc., etc., mit Freuden geduldet. Und nun sind sie müde geworden, enttäuscht. Sie sind niedergeschlagen. Und nun sehen wir im Hebräerbrief, wie dieser Hebräerbriefschreiber in einer faszinierenden Weise ihnen helfen will. Und ich finde das ganz toll. Und zwar mit 3 Schritten. Das erste, er machte Jesus groß. Wenn Sie den Hebräerbrief aufschlagen, das ist der einzige Brief, wo es überhaupt keine Begrüßung gibt. Er fängt leicht volle Pulle an, von Jesus zu reden. Er wusste genau, müde gewordene Christen, Wischiwaschi-Christen, Leute, die müde geworden sind im Glauben, das gibt's auch unter uns, haben nur eine Chance, wenn sie auf Jesus schauen. Nicht auf die Mitchristen. Bei den Mitchristen ist es oft so, wie bei diesem Erstklässler, dem Uwe, wo die Lehrerin vom Reich Gottes vom Himmel erzählte und dann zusammenfasste am Schluss, wer will von euch in den Himmel? Die Kinder haben alle die Hände gestreckt, nur der Uwe nicht. Und die Lehrerin ging auf ihn zu und sagte, willst du nicht in den Himmel? Sagt er doch, aber nicht mit dem Haufen da. So geht's uns doch manchmal auch, wenn wir ehrlich sind. Jesus groß machen. Das zweite. Er stellt ihnen das Ziel vor Augen. Er sagt an einer Stelle, das Wichtigste ist doch, dass wir einen hohen Priester haben. Einen, der mitleiden kann, der mitempfinden kann und der auch helfen kann mit unseren Schwachheiten. Und dann zeigt er ihnen in Kapitel 10, schaut, welchen Zugang wir zu Gott haben, Tag und Nacht. Wir stören Gott überhaupt nicht. Wir können immer zu ihm kommen und ihm alles sagen. Ob wir schreien oder seufzen oder klagen, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann das dritte, das ist unser Text. Er zeigt ihnen das Wort Gottes. Gott redet durch sein Wort. Heute Morgen, als ich herfuhr bei Zeit schon, das ist so eine Gewohnheit der alten Leute, dass sie immer zu bald kommen. Und da machte ich das Radio an und dann hörte ich ein Lied, wo es immer wieder hieß, Herzen haben keine Fenster. So eine richtige Schmalzform. Und da dachte ich, es ist eigentlich wahr. Herzen haben keine Fenster, nur eine Tür heißt es da. Aber seht ihr, genau das wusste der Hebräerbriefschreiber, dass das Wort Gottes in die tiefsten Winkel und Empfindungen und Sehnsüchte eines Menschenherzens hineinredet. Da ist nichts verborgen. Da kann man sich nicht entschuldigen, ja, wissen Sie, die Gedanken sind frei, stimmt doch gar nicht. Gott kennt sie. Und das finde ich so toll. Er sagt ihnen, horch doch, was Gott gesagt hat. Und wisst ihr, die Bibel ist das Reden Gottes. Wenn einer zu mir sagt, Gott hat zu mir geredet, dann frage ich zurück, mit welcher Bibelstelle? Und er sagt, ja, das habe ich gefühlt, dann sage ich, vergiss es. Morgen hast du ein völlig anderes Gefühl. Dann bist du himmelhoch jauchzend, heute bist du am Boden zerstört. Gefühle und Stimmungen sind nicht unsere Grundlage, sondern das Wort Gottes. Und ich finde es doch toll, dass Gott mit uns redet, in seinem Wort. Uns Kleinen, uns meisten Unzufriedenen und meistens undankbaren Leute, mit denen redet er. Und wir haben ja kein Herrgöttchen, wir haben einen mächtigen Gott. Wenn ich so dran denke, Himmel und Erde hat er in der Hand. Und da sind sie immer noch dabei, die Sterne im Universum zu zählen. Und ich muss dann lächeln. In der Bibel heißt es, er hat sie alle an den Himmel gesetzt und kennt sie sogar bei Namen. Und diese Wissenschaftler probieren immer noch, ob sie es rauskriegen, wie wir das eigentlich sind. Ob Dutzend hin oder her, spielt ja keine Rolle. Oder wenn die Jünger sagen, wohin sollen wir denn gehen? Wer hilft denn mir mit meiner Schuld und meiner Not? Wer hilft denn mir, wenn keiner mehr mit mir redet, wenn mich alle in die Pfanne hauen? Wo soll ich dann hin? Wo soll ich hin mit meiner Schuld? Ein verpfuschtes Leben. Wo soll ich hin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich möchte aus den 10 Wirkungsweisen nur 3 Attribute herausholen und da etwas drüber sagen. Ein lebendiges, energisches Wort. Wenn ich das energisch lese, denke ich immer an meine Frau. Die ist energisch. Die weiß genau, ein älterer Mann wird lahm. Und sie sagt, du bist gar nicht so alt, du wirst erst alt. Das tut einem ja unendlich gut als Mann. Und oft denke ich, mancher Mann bräuchte nicht zum Arzt, wenn die Frau ihn öfter streicheln würde. Aber wie dem auch sei. Also ein lebendiges, energisches Wort. Das Wort Gottes ist nicht nur Information. Es ist der Ausdruck des Willens Gottes, was er will. Und darum heißt es in Römer 1, 16, 17, Dynamik. Dynamit, das Wort Gottes ist Dynamit, steht wörtlich dort. Das lässt uns keine Ruhe. Das verändert Einstellung und Haltung. Und ich weiß das noch, wie heute vor einigen Wochen, wo ich wohne, ist eine Nebenstraße, aber die hat Vorfahrt in die Hauptstraße. Was so Verkehrsbehörde alles regeln, weiß ja nur der liebe Gott. Und wir haben Vorfahrt, tut mir immer gut, wenn ich da hinfahre, dann weiß ich, nach links brauche ich nicht schauen, die müssen sowieso warten. Und an diesem Morgen, als ich zur Hauptstraße vorfuhr und dann reinbiegen wollte, da kam einer mit Karacho, so mit 80, angerast, volle Pulle durch, ins Dorf rein. Ich war wütend, fuhr mit volle Pulle, mit 90 hintendrein, bis vor sein Haus, bin ausgestiegen, habe ihm die Leviten verlesen und ging dann auf eine Weise befriedigt nach Hause. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Da bist du ein Redner und redest von der Liebe, von der Güte, vom Sieg Jesu und rast mit 90 hinter einem Dreine, um ihn zur Schnecke zu machen. Am nächsten Morgen um 7 Uhr war er in seiner Haustür. Er war natürlich schon fort zur Arbeit. Und die Frau kam mit dem Morgenmantel entsetzt raus und schaut mich an und sagt, wer sind Sie denn? Da sagte ich, ich bin der Mann, der gestern Abend Ihrem Mann, es war ja schon dunkel, die Leviten verlesen hat. Und ich möchte nur sagen, dass es mir wirklich leid tut. Und sie hat es ihm dann wohl ausgerichtet, denn später habe ich gemerkt, das ist unser Briefbote. Und als er kam, da hat er gleich gesagt, sie ist schon gut, sie ist schon in Ordnung, Herr Vater. Da sagte ich, ja. Aber seht ihr, das Wort Gottes ist energisch, das lässt mich nicht schlafen. Das Wort Gottes durch den Heiligen Geist zeigt mir deutlich, du Ernst, so kannst du dich nicht durchmogeln im Glaubensleben. Du bist ein Heuchler. Du hast zwei Seiten. Also ich meine, was unser Problem ist heute, dass wir keine Zeit mehr haben, das Wort Gottes zu lesen. Legen Sie mal alle Ihre Andachtsbücher auf die Seite und lesen Sie das Wort Gottes. Wir haben nichts gegen Andachtsbücher, nicht, dass mir jemand einen Strick drehen will. Auch Bibellesezettel, alles recht. Aber wenn Sie das Einzige sind, dann ist die Nahrung so mager, dass wir nicht leben können. Wir brauchen Zeit fürs Wort Gottes. Und das ist eine Disziplinfrage. Ich weiß, das Wort Disziplin mag man nicht, ich sage es trotzdem. Wenn ich mich nicht willentlich zusammenreiße, habe ich nicht mal als Alter, als Ruheständler Zeit fürs Wort Gottes. Und ich kann Ihnen nur einen Rat, nehmen Sie das Wort Gottes. Lesen Sie es, tun Sie es vielleicht mit einem Herzen, wie es im Psalm heißt, meine Seele lechzt Gott nach dir. Wo man betet, Herr, ich möchte dich hören, rede mit mir durch dein Wort. Und Sie werden nicht enttäuscht sein. Weiter. Sie denken an den Zachäus. Ich muss immer die Geschichte, die mag ich. Der war klein gewachsen, so wie ich, mehr rund, wie lang. Und die Leute, die hatten ihn nicht gemocht, weil er war ja der Obergauner am Zoll. Der hat noch privat abkassiert. Und da kam Jesus und der war ein neugieriger Typ. Er wollte Jesus auch sehen. Warum auch immer, lassen wir dahingestellt. Und die ließen ihn einfach nicht vorne hin. Die haben gesagt, nein, du kleiner Spitzbub, du bleibst hinten. Und was tat er? Er stieg auf den Baum. Und da saß er. Und dann hat er gewartet, bis Jesus unter vorbeikam. Und dann sagte Jesus, komm. Ich denke, er ist mehr runtergefallen, wie runtergestiegen, vor Schreck. Er hat doch nicht erwartet, dass Jesus mit ihm redet. Und dann ging Jesus mit ihm ins Haus. Und dann war der Mann verändert. Wo Gott mit Menschen reden kann durch sein Wort, verändern sich die Menschen. Entweder zu einer totalen Abkehr oder zu einer Änderung, die man im Leben und im Leben sieht. Wisst ihr, da hat die Frau über Heuchelei gepredigt, wo ich als 17-Jähriger mit Gewalt von einer Frau, meiner Tante, hingezogen und hingebracht wurde, wütend, dass ich da sitzen muss, ich armer Tor. Und da hat die von Heuchelei geredet. Und dann auf einmal donnerte sie da von vorne runter. Ich saß ganz vorne, weil es immer schon höflich war, wenn man in Kirche geht, hinten zu sitzen, dass die Letzten vorne hinsitzen dürfen. Die donnerte auf einmal herunter, schaute mich an und sagte, du Heuchler. Ich sagte, ihr kennt doch mich überhaupt nicht. Wer hat das der Frau gesteckt? Du Heuchler, du bist bei Tag anders wie bei Nacht und bist anders, wenn dich Menschen sehen, als wenn du nicht beobachtet wirst. Das hat mich getroffen. Denn als junger Mensch wie Sie, da möchte man ehrlich sein. Wenigstens. Auch wenn man so ein Spitzbub ist. Aber möchte ehrlich sein. Und das Wort hat mich getroffen. Die ganze Nacht war ich wach. Am nächsten Abend ging ich so zeitig hin, dass ich nicht mehr vorne, sondern hinter sitzen kann. Und da hörte ich zum ersten Mal das Evangelium. Er starb für dich. Heuchelei. Und wisst ihr was? Das begegnet mir heute noch. Da lese ich die Bibel, wo es heißt, saget alle Zeit Dank für alles. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Das ist Gottes Wille. Und ich predige immer, ich will Gottes Willen tun. Aber danken. Und dann lese ich Epheser 5, Vers 18. Werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr unter anderem Gott dankt alle Zeit für alles. Und als ich darüber nachdachte, über diese beiden Stellen, da habe ich entdeckt, ich bin ein Heuchler. Ich predige, ich rede, ich will den Willen Gottes tun, aber das Danken habe ich vergessen. Genauso, ich möchte voll Geistes sein, wer möchte das nicht von uns? Aber das Danken, das vergisst man. Da merkt man im Reden, verdeckt man Heuchelei. Und das Wort Gottes, Fenster gibt es keinem Herz. Aber das Wort Gottes dringt ins Herz hinein und es scheidet und es verändert. Oder ich denke, Wort Gottes, wie oft haben wir Angst? Angst, bestehe ich die Prüfung? Bestehe ich das Gespräch zur Arbeitserlangung? Kommen meine Fehler zum Ausdruck? Haben sie Wirkung? Und wisst ihr, ich bin ein komischer Typ. Wenn ich einen Strafzettel kriege, wenn ich merke, da hat einer blitzt, weil er scheinbar blitzen wollte, oder ich war zu schnell, eins von beiden, dann bete ich oft, Herr, gib doch denen, die das dann bearbeiten auf dem Büro, ein gutes Empfinden, dass sie verzichten. Aber es kam immer was. Die haben nie ein gutes Herz gehabt, die Kerle. Aber welche Wirkung hat das, was ich gesagt habe, was ich getan habe? Oder wenn du da irgendwo im Flugzeug sitzt, wie mir es mal passiert ist, und es brennt, innen drin im Flugzeug. Und was ist da für ein Geschenk, wenn du Wort Gottes kennst? Wo es heißt, von hinten und von vorne hat er mich umschlossen und seine Hand auf mich gelegt. So wunderbar ist solches Wissen für mich. Ich vermag es nicht zu begreifen. Psalm 139, sagt er da. Was ist das für ein Geschenk, wenn es dann heißt, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. In meine Hände, sagt Gott. Und er meint die Handinnenfläche. Wenn man so betet in Israel damals. Das heißt, du bist bei mir jeden Tag vor Augen. Wenn dieses Wort mitgeht, dann wird die Angst kleiner. Das heißt nicht, dass man dann nur noch fröhlich ist. Bitte nicht. Aber gleichzeitig, man ist geborgen. Geborgen in der Liebe Gottes. Das Wort Gottes energisch. Das uns auch fragt, ist das wahr, was du gesagt hast? Stimmt das überhaupt, was du versprochen hast zu tun? Hast du es überhaupt vor? Oder hast du gesagt, ich bete für dich und in den nächsten 10 Minuten hast du es vergessen? Kommt er erst wieder, wenn du den Mann oder die Frau nach 6 Wochen siehst? Überhaupt nicht gebetet? Ein tröstendes Wort auch. Da bin ich froh. Es heißt im Psalm 91, weil er fest an mir hängt. Der Schwabe wird sagen, weil er an mir bebt. Das ist ein Wort, das spürt man, der Beb. Da klebst du. Weil er an mir klebt, darum will ich ihn helfen, ihn schützen. Ich stehe ihm bei. Ich erhöre ihn. Seht ihr, das Wort tut mir immer wieder gut, wenn man etwas deprimiert ist. Da heißt es nicht, weil du so einen tollen Glauben hast. Da heißt es nicht, weil du so toll bewährt bist. Da heißt es nicht, weil du so toll treu bist. Da heißt es nur, weil du an mir klebst. Darum helfe ich dir. Liebe junge Freunde, die A und O Frage ist, kleben wir an Jesus? Kleben wir an ihm, der den allmächtigen Gott mit seinem Willen in die Welt brachte? Dann kann auch mal der Glaube schwach sein. Da kann ich auch mal untreu sein. Es geht nicht darum, das zur Lebensform zu machen. Aber dann erfahre ich, er ist treu. Was für ein Trost, weil ich an ihm halte. Und es gibt Stunden, wo man vom Glaube nichts mehr spürt. Wo man auch nicht mehr Stimmung hat, Lieder zu singen, wenn man am Ende ist. Aber weil er an mir klebt, darum. Weil ich die Mitte bin, die er nicht loslässt in aller Schwachheit. Und was glauben Sie mir, jung verheiratet in Japan, wir haben in Japan geheiratet. Und dann wurde ich gebeten, nachdem ein Missionar mit 5 Kindern von der Station abgehauen ist, wegen den Dämonen, die darin hausieren sollten, da wurde ich gebeten, in dieses Haus einzuziehen. Und meine Frau sagt, geh du voraus, ich komme danach, wenn du den ersten Geist besiegt hast. Kluge Frau. Und Sie glauben ja gar nicht, wie ich intensiv den Kampf aufgenommen habe. Jung verheiratet und schon wieder getrennt. Aber wie oft haben wir gebetet auf den Knien abends und gesagt, Herr, wir sind auch bereit, wieder heimzugehen. Wenn der Platz, weil wochenlang, fast monatelang kam kein Mensch, wenn der Platz falsch war. Und da kommen einem die Tränen, weil man wollte doch dienen. Und nun hatte man mit Finsternis Mächte zu tun. Und da gibt es nur eine Haltung, das Wort Gottes. Es gibt nichts, nicht ein guter Wille, nicht eine gute Absicht, hilft überhaupt nichts. Sondern ich kann nur diesen Mächten begegnen mit dem Wort Gottes. Wo ich festhalte, bedeckt durch sein Blut, befreit durch sein Sterben am Kreuz, hast du keine Macht mehr über mein Leben. Ein zweites, es ist ein scheidendes Wort. Es scheidet, heißt es. Es scheidet auch Gefühle. Wir leben ja heute in einer Gefühlswelt, die wird von Medien propagiert und betont. So Wellness. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wellness. Ich habe das ganze Leben lang Wellness. Mir geht's gut. Was will ich mehr? Gell? Und mir geht's wie der Schwester, die am 70. Geburtstag, wo wir feierten, eine Ansprache hielt. Eine behauptete Schwester. Der erste Satz war, ich bin eine knackige Schwester. Da dachte, die hatte Sonnenstich. Gell? Das ist eine knackige Schwester. Gell? Und dann lachte sie, das war so nett. Da lachte sie und sagte, ja, jeden Tag knackt's bei mir woanders. Dann habe ich so denken müssen, ja, es stimmt. Gott zeigt uns, dass wir uns nicht auf unsere Gefühle, auf unsere Stimmungen verlassen dürfen, liebe Freund, sondern das Wort Gottes. Seht ihr, da steigt man im Zug in Tübingen ein, man hat eine Sünde begangen, keiner hat es gesehen, selber weiß man es, man hockt im Zug Richtung Stuttgart, bittet um Vergebung und das Gefühl sagt nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Man ist unruhig. Dann steigt man am übernächsten Bahnhof, man nimmt die Taschenbibel heraus und dann liest man 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, so eure Sünden bekennet, ist Gott treu und gerecht, dass er vergibt. Amen, da steht's, das gilt, Amen, jetzt fahre ich im nächsten Zug weiter. Und dann ist das Gefühl wieder in Ordnung. Die Basis ist das Wort Gottes. Und ich habe manchmal den Eindruck, liebe junge Leute, dass wir viel zu viel auf Gefühle geben. Die Basis unseres Lebens ist das Wort Gottes. Und nach dem Wort Gottes fällt Gott seine Urteile. Und nicht nach unseren Gefühlen. Natürlich verdient man Millionen mit den Schnulzen. Natürlich verdient man Millionen, wenn man dieses Gebiet beackert. Weiß ich auch. Aber man gewinnt nie den Frieden. Denn es ist wie ein Jojo-Spiel. Mal auf, mal ab. Ein Wort Gottes, das scheidet. Unsere Gefühle, unsere Stimmungen. Und ich meine, dass da die Verzagtheit ihren Grund hat. Man hat auch manchmal den Eindruck in unseren Gemeinden oder Gemeinschaften oder Hauskreise, wir sind der letzte Rest einer untergehenden Religion. Und dabei gibt es heute so viele Christen in der Welt wie noch nie in der Geschichte. Mit 2,3 Milliarden. Und als ich letzte Woche in Sambia war, da muss ich Ihnen sagen, da haben wir das Herz gelacht. Wenn die Leute da singen und sich wiegen, nur das ist ja wieder eine Sache für sich, das Wiegen in den Hüften, gell? Da denkt man an andere Dinge, aber sie freuen sich einfach. Sie tanzen um den Altar, sie loben Gott. Ich sage jetzt nicht, machen Sie alles nach. Aber da dachte ich, mit welcher Freude halten die im Gottesdienst mit 3,5 Stunden aus, wo man nur auf einem Balken sitzt, wo der Hintern nach 40 Minuten schon wehtut. Weil sie das Wort Gottes hören wollen. Und auch wir, wenn wir so beim Kongress sind wie heute, wenn diese Tage, dieser Tag und dieses, was Sie hören, nicht zum vermehrten Bibellesen führt, wird er ziemlich fruchtlos vorbeilaufen. Denn der Alltag fordert schon wieder anderes Morgen. Der Alltag, der stellt uns wieder ganz andere Dinge als das Wichtigste vor. Darum ist mir es ein Anliegen, dass das Wort redet. Ein drittes noch, das aufdeckende Wort. Das ist interessant, dort im Hebräer Kapitel 4, da wird ein Wort benutzt in der Ursprache. Vor Gott ist alles aufgedeckt. Da ist das Wort benutzt, Gott sieht unter die Haut, heißt es wörtlich. Da ist das Bild vom Schaf, das geschlachtet wird und das Fell abgezogen. Und darunter sieht Gott. Sie haben vielleicht ein dickes Fell oder ein dünnes, ich weiß nicht. Darunter sieht Gott. Also es gibt nichts, was vor Gott verdeckt ist. Ich finde das toll. Ich habe das einmal erlebt in einer Weise, wie ich es nie mehr erlebt habe. Ich habe den Glasermeister gebeten, mir neue Fenster einzusetzen. Der Staub war unerträglich. Und ich habe ihm dann nebenbei von Jesus erzählt. Er konnte ja nicht abhauen. Ja, das erzählt. Und er hat wahrscheinlich gedacht, katastrophal. Aber das war mir gleich. Ich habe ihm erzählt, besonders betont, Gott sieht dich. Egal wo du bist, was du tust und was du... Er sieht dich. Und als er abends ging, dachte ich, der ist halt froh, dass er entfleucht ist. Aber seht ihr, einige Wochen später stand dieser Glasermeister vor der Haustür. Ich habe meine Frau gefragt, sag mal, hast du die Rechnung nicht zahlt? Dann sagt sie, doch, Geldsachen sind meiner Frau ihre Angelegenheit. Sagt, ist alles erledigt. Dann sage ich, was will der wohl? Er kam rein, er setzt sich auf den Stuhl im Wohnzimmer und dann sagt er, Sie haben mir von einem Gott erzählt, der alles sieht. Als ich heute, hat Frau und zwei Kinder, nette Familie, als ich heute zum ersten Mal ins Bordell wollte, ist es mir, als ich die Schwelle überschritten habe, wie ein Blitz reingefahren, Gott sieht ihn. Und nun kam ich vom Bordell direkt zu Ihnen. Und nun erzählen Sie mir doch von diesem Gott, der alles sieht. Der kam an dem Abend zum Glauben, wurde Gemeindeältest. Mann, dachte ich, was haben wir für einen Gott, der diesem Mann, der völlig unbeleckert war, das so gezeigt hat, jetzt machst du was Falsches. Ließ ihm keine Ruhe. Und da kam er, habe ich mich gefreut. Gott hat Röntgenstrahlen. Gott sieht mehr wie Röntgenstrahlen. Er sieht, was wir denken. Das bringt Gott sei Dank kein Arzt raus, bin ich froh. Da gehe ich lieber nicht hin. Denn dann denke ich ja über den, gell? Aber Gott sieht tiefer. Er sieht die Taten, die Worte, die Gedanken, die Fantasie. Er deckt auf. Und dann auf einmal deckt er mir auf, mit was fütterst du denn deine Gedanken? In der Bibel heißt es einmal, habe Acht auf deine Gedanken. Sie bestimmen dein Leben. Sie bestimmen, was du denkst. Sie bestimmen, was du tust. Sie bestimmen dein Verhalten. Habe Acht. Dann auf einmal frage ich mich, nicht gesetzlich oder wenn es mir jemand gesagt hätte, mit was füttere ich denn eigentlich mein Inneres? Und da gibt es nur zwei Einfalltore für einen Menschen, das sind die Augen und die Ohren. Füttere ich meine Gedanken- und Fantasiewelt mit Dingen, die ich tagsüber wieder bekämpfen muss, weil ich weiß, sie sind vor Gott nicht recht? Das sind nur Fragen, die das Wort Gottes mir stellen, ohne dass es wörtlich dasteht. Wenn Sie natürlich Epheser 5 lesen, da können Sie es lesen, da steht es wörtlich. Aber das lassen wir jetzt wegen der Zeit. Wenn es einmal heißt in der Bibel, du hast die erste Liebe verlassen. Und das lese ich manchmal. Und dann frage ich mich, was ist denn das überhaupt? Erste Liebe heißt nicht, du musst dich wieder bekehren, ich bitte Sie. Man bekehrt sich nur einmal. Die erste Liebe heißt, du hast die Liebe zu Jesus, du hast vergessen, wie Jesus dich lieb hat, so rum. Nicht, du musst nun prüfen, wie du ihn lieb hast. Liebe wächst nur da, wo ich sehe, wie ich geliebt werde. Da wächst sie. Aber wenn ich sie produzieren muss, dann kommt fast keine Liebe raus. Aber du hast vergessen, die Tage, wo du Christ geworden bist, wo du die ganze Welt umarmen konntest vor Freude. Nun stocherst du dauernd in deinem Leben rum, wie du Jesus mehr lieben kannst. Bring's nicht fertig. Ich auch nicht. Aber da, wo ich auf Jesus schaue, wie er mich liebt, wie er zu mir steht, wie er auch mich sagt, ernst, wenn du einen Fehler machst, dann kannst du kommen, jederzeit. Ich habe dich nicht losgelassen. Wir sind nicht ein Bekehrungsprodukt eines guten Augenblick Gottes. Wir sind Erwählte, die er vor Ewigkeit her gerufen hat. Wir begreifen es nicht, nur ist Tatsache. Und darum lässt er uns auch nicht fallen, wenn wir Fehler haben. Liebe Geschwister und Freunde, wenn ich jedes Mal auf Standesamt müsste, um wieder zu heiraten, wenn wir einen Wortwechsel haben, dann könnte ich gleich mein Bett auf Standesamt stellen. Weil wir haben oft einen Wortwechsel. Wir sind ein Herz und eine Seele. 52 Jahre verheiratet. Wird sie wieder heiraten. Aber wir haben zwei Köpfe. Das ist unser Problem. Und seht auch, nicht ich muss wieder neu anfangen, nein, ich bin Gottes Kind. Und darum komme ich wieder zurück und sage zu diesem Herrn, es tut mir wirklich leid. Man macht das Wort Gottes frei und froh. Und ich jage nicht dauernd hinter meinen Fehlern und zu kurz kommen hintendrein, sondern ich komme zu ihm. Es ist halt bei uns doch anders, wie bei dem berühmten Mann Ernest Hemingway, der den Nobelpreis bekam. Dieser Mann, der hat einmal geschrieben, mein Leben geht nach nirgendwo. Nirgendwo, immer wieder nach nirgendwo. Nichts dunkel nach nirgendwo. Und dann hat er sich erschossen. Nein, das sind wir nicht. Auch da, wo wir versagt haben. Auch da, wo manchmal der Gedanke aufkommt, habe ich Gott so wehgetan, dass ich die Sünde wieder den Heiligen Geist getan habe. Da muss ich Ihnen sagen, wenn Sie da Angst haben, haben Sie sie nicht getan. Aber vielleicht eine andere. Und darum wieder zurück. Nicht Dunkelheit, sondern sein Wort sagt, wen der Sohn frei macht, macht er recht frei. Und er sagt, wer zu mir kommt, werde ich nie hinausstoßen. Und er hat besonders die lieb, die ihn brauchen. Und die nicht mit ihm in Selbstgerechtigkeit manipulieren und meinen, sie hätten alles in der Hosentasche. Reife heißt in der Bibel nicht, ich weiß alles, sondern eine wachsende Jesusbedürftigkeit. Das ist geistliche Reife. Ob man jung oder alt ist, spielt jetzt keine Rolle. Reife ist nie an Alter gebunden, aber an die Bedürftigkeit. Pfarrer Buss, Frau, hat mal gesagt an ihrem Geburtstag, jetzt kann ich nicht mal mehr ohne Jesus Pfannkuchen backen. Und es gibt auch in der Jugend Bedürftigkeiten, die ein Alter gar nicht kennt. Ich habe ja auch 4 gehabt, jetzt sind sie erwachsen. Aber da liegt die geistliche Reife, die Bedürftigkeit. Und das Wort Gottes macht mir Mut, in dieser Bedürftigkeit zu ihm zu kommen. Und es gibt ja einen berühmten Mann, das kennen Sie wahrscheinlich, ich erwähne es aber trotzdem. Einen berühmten Mann in unserer Dichterwelt in Deutschland, der jahrzehntelang einer der berühmtesten Spötter Jesu war, der Heinrich Heine. Und er hatte immer so ellenlange Gedichte gemacht, die mussten wir auswendig lernen im Gymnasium. Ich dachte, wenn der Kerl nur der Stoff ausgegangen wäre, dann müssen wir nicht so viel auswendig lernen, aber wie dem auch sei. Und dieser Mann, der hat auf einmal gemerkt im Alter, er hat verkehrt gelebt. Und dann schreibt er im Romanzero, dieses Gedicht wird ja nie in der Schule unterrichtet, das so nebenbei. Da schreibt er im Romanzero, ich möchte Frieden mit Gott und der Welt. Ich bitte meine Feinde um Verzeihung. Meine Gedichte, die Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich den Flammen übergeben. Es ist besser, die Verse brennen, als der Versemacher. Der allmächtige Gott hat mit mir Frieden gemacht, als ich ihn suchte. Trotz der Vorwürfe meiner Freunde über dieses Rückfallen in den sogenannten alten Aberglauben. Bin ich zurückgekehrt wie der verlorene Sohn, nachdem ich bei den Philosophen lange die Schweine gehütet habe. Dem Gott begegnet. Und dann dichtet er 3 Verse, ich lese nur einen wegen der Zeit. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt war von dem bösen Feind. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder. Vergib, vergib mir meine Lieder. Ja, da hat das Wort Gottes aufgedeckt. Und dann hat er den Weg zurückgefunden zu seinem Herrn. Ich möchte zum Schluss kommen. Vergessen wir nie, wir sollten das Wort Gottes lesen. Wir haben es in der Hand. Und ich sage noch einmal, wir sollten dann auch tun, was die Bibel sagt. Sonst sind wir Heuchler. Und das ist doch gut, wenn man es tut. Man versagt Runderei. Und dann darf man kommen und sagen, Herr, ich bin ein Versager. Aber ich wollte eigentlich. Jetzt hilft mir doch zu wollen. Und dann versuchen Sie auch einmal zu danken. Also bei mir, wo ich das praktiziert habe damals, das Danken, da hat sich was geändert. Als Feldleiter in Japan hatte ich einen Missionar, der war supergeistlich. Ich habe immer Angst vor Leuten, die supergeistlich sind. mit Mangel. Wie diese ältere Dame bei mir, wo ich jetzt wohne, die begegnet mir, ich kam müde heim von Liebenzell, von der Arbeit, mit den Missionaren umgehen, macht ja auch müde manchmal. Und da sah sie mich vor weitem und schrie, oh Herr Vater, heute sehen Sie aber unerlöst aus, Mann. Ich hätte sie verreißen können in der Luft. Und jedes Mal später, wenn ich sie sah, bin ich in eine andere Straße gelaufen. Dass wir doch Leute sind, die Zeit nehmen für das Wort Gottes. Und die tun, was die Bibel sagt, da bei diesem Mann in Japan, der so super geistlich war. Ich konnte fast nicht mit ihm auskommen. Es war immer noch geistlicher als ich. Und dabei ging es immer ums Geld. Und eines Tages war ich meiner Frau bei einer Missionarskonferenz in Japan. Da kamen jedes Jahr alle Missionare von allen Denominationen zusammen. War immer toll. Und da hat ein Amerikaner gepredigt, so ziemlich salopp. Und da rief er hinein, da wo wir saßen, hinein in die Masse, wenn du Verantwortung hast und hast einen Missionar, der auf den Wecker geht, dann fang doch an, Gott für ihn zu danken. Ich habe meine Frau anguckt, die hat mich anguckt. Und am Heimweg sagte sie, komm, wir fangen heute Abend an, für den zu danken. Dann habe ich gesagt, nur Gott, ich reiß mich zusammen und tue es auch. Und nach 4, 6 Wochen war das Verhältnis besser. Der hat sich nicht geändert, aber ich habe mich geändert. Ich habe auf einmal auch die guten Seiten gesehen. Und nicht nur das Negative. Wisst ihr, das Wort Gottes deckt auf und will uns verändern. Und auf einmal merkt man, man wird freier. Man hat mehr Spielraum zum Denken und zum Handeln, als eingeengt in die eigenen Gedanken. Ich möchte schließen, indem ich Ihnen vorlese, was eine Schwiegertochter über ihre Mutter schreibt. Da schreibt sie, ich kenne wenige Menschen, die so gütig sind wie die Mutter meines Mannes. Dabei hat sie unendliches Leid erlebt. Und dann erzählte sie, wie ihre Schwiegermutter 4 ihrer Kinder durch eine schwere Krankheit verloren hat. Und dann fährt sie fort, je mehr das Leid über ihre eigene Kräfte ging, umso inniger hat sie an Gott festgehalten. Manche Leute mögen an ihn glauben, weil sie gute Erfahrungen mit ihm gemacht, Gebetserhörungen erlebt haben. Meine Schwiegermutter ist immer tiefer in ein unerschütterliches Gottvertrauen durch Bibellesen hineingewachsen, obwohl unzählige ihrer Gebete nicht erhört wurden. Ich habe ein Buch daheim, das hat die Überschrift Unerhörte Gebete. Warum? Das habe ich schon oft gelesen. Zugleich wurde sie den Menschen gegenüber immer horch gütiger, feinfühliger, verständnisvoller, hilfsbereit, nicht bitterer, nicht rechthaberischer. Ich bin so dankbar, dass ich durch meinen Mann diese tapfere Frau kennengelernt habe. Versteht ihr, warum ich die dummen Witze über Schwiegermütter nicht mehr mag? Weil sie eine Frau war, die vom Wort Gottes verändert wurde. Und denken Sie dran, das Wort Gottes in seinen Aktivitäten. Es ist energisch, es schneidet und scheidet und es deckt auf, auch in unserem Leben. Und wohl dem, der sich freut am Wort Gottes und sich zeitfrei kämpft, anders kann ich es ja nicht sagen. Und da erlebt, wir haben einen allmächtigen Gott, der mich so wichtig nimmt, dass er mit mir heute noch redet. Das wünsche ich Ihnen, mit Freuden mit diesem Herrn zu leben und ihm zu dienen da, wo er Sie und mich noch gebrauchen kann. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie so brav gewesen sind bei so einem alten Mann. Dankeschön.